glaube, der Grundunterschied zur Wirtschaft ist, dass man bei der Bundeswehr glaubt, man nimmt das bestehende System, kippt da viel Geld rein und optimiert das bestehende System. Ich weiß, dass die Sachen kompliziert sind. Ich weiß, dass es nicht über Nacht geht. Ich weiß, dass es Prozesse sind. Das muss mir niemand erklären. Aber der Unwillen, mal wirklich größer zu denken, die Angst, mal größer zu denken, das muss man nicht abschichten und so, den finde ich wirklich striking. Und es wäre schön, wenn das Kabinett sich mal tief in die Augen schauen würde und wenn sie mal ins Handeln kommen würden.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde. Ich möchte fast sagen, zu einer kämpferischen Runde. Das schauen wir mal, ob das so kämpferisch wird. Auf jeden Fall haben wir ein spannendes Thema heute wieder hier im Rahmen unserer Betrachtung auf Arbeitskultur bei Good Work. Wir hatten eine Folge vor ein paar Wochen, die war wahnsinnig erfolgreich, die war für euch offensichtlich sehr relevant, und zwar ging es da um Verhandlungstaktiken mit Matthias Schranner, und ein bisschen hat mich das dann auch zu der Idee gebracht, mit einer Person zu sprechen, die sich in Sachen Militär und damit mutmaßlich auch mit Strategien, Verhandlungen und so weiter gut auskennt und doch mal zu schauen, wie der Transfer gelingen kann in die Wirtschaftswelt. Und ich glaube, wenn ich seinen Namen nenne, sind alle erstmal ziemlich beeindruckt, denn er ist omnipräsent in den Medien. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn hier haben, und ich begrüße ganz offiziell und ganz froh Professor Dr. Sönke Neitzel. Er ist Militärhistoriker, ist Lehrstuhlinhaber in Potsdam, und zwar am Institut oder am Lehrstuhl für Militärgeschichte und, Achtung, Kulturgeschichte der Gewalt. Allein schon der Titel macht ihn zur Persona, die wir hier unbedingt vor dem Mikrofon haben müssen. Ich sage jetzt erstmal, hallo lieber Sönke, schön.
Hallo liebe Jule.
Wir müssen es, glaube ich, mal aufklären. Die sagen auch, oh, wieso bist denn du per Du? Uns verbindet ja was, ja.
Ja, erzähl mal.
Ja, ja, eigentlich bin ich ja nicht zum Erzählen, sondern nur zum Fragen. Aber gut, das kläre ich mal auf. Wir haben nämlich zusammen studiert, und nein, liebe Leute, ich habe wirklich keine Ahnung von Militärgeschichte. Das war schon immer dein Steckenpferd, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Das war schon in unserer frühen Studienzeit so. Da habe ich ja schon in den ersten Semestern ein Buch geschrieben über deutsche U-Boot-Bunker und Bunkerwerften. Da war ich im dritten Semester, ja. Also ein bisschen nerdig war ich damals schon drauf.
Das kann ich jetzt ja vielleicht mal ein wenig ins Licht drücken. Ich gebe dir recht, das war schon ein bisschen...
Was? Heimatland, das musst du doch jetzt natürlich zurückweisen, empört.
Naja, also es hat sich, sagen wir mal so, es hatte sich rumgesprochen. Man hatte schon so eine klare, heute würde man sagen, eine super lupenreine Positionierung hat es.
Ja, gehabt. Das war gut, ja.
Auf jeden Fall. Da musste
ich mich nicht verstecken, ja.
Okay, wir kommen gleich noch natürlich zu deinem Werdegang und zu deinem heutigen Wirken. Kommen wir erstmal zum täglichen Wirken. Das ist nämlich hier immer der Start in den Podcast. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, lieber Sönke?
Ich bin in den Tag gestartet mit einem Espresso und einem guten Frühstück. Dann bin ich, wie immer, um 8.30 Uhr mit dem Regionalexpress vom Bahnhof Zoo zur Uni gefahren, Bahnhof Park Sanssouci, bei diesem herrlichen Wetter durch den Park zur Uni gegangen, hier am Neuen Palais. Und war gerade, komme gerade aus der Vorlesung.
Wie
Krieg und Frieden nach 1945.
Oh wow, oh wow. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, den Lehrstuhl? Wie viele Studierende habt ihr im Moment?
Also wir haben ja, sind am Historischen Institut 10 Professoren und Professorinnen. Und wir haben Bachelorstudenten, und da jeder Professor trägt dazu bei. Ich glaube, wir haben ungefähr 1700 davon. Von da kann ich beim Bachelor jetzt gar nicht sagen, wie viele Studenten ich habe. Und dann haben wir beim Masterprogramm, der ist bei mir dann auch speziell, War and Conflict Studies ist der Master auf Englisch. Es ist der einzige Master dieser Art in Deutschland. Und da sind es jedes Jahr 35 Plätze. Mhm. Und das sind dann, ich weiß nicht, jetzt eingeschrieben über die Semester 200 oder so. Und das ist mit einem kleinen Team viel Arbeit, macht aber viel Spaß.
Ja, und mit, also meine Fantasie geht in die Richtung 90% Männer, vielleicht ist das total falsch.
Nein, es sind schon mehr Männer als Damen, aber ich würde sagen 60-40.
Ah, oh, wow, cool.
Ja. Ja. Toll. Ja, und die besonders guten, muss ich sagen, sind oft die Frauen.
So.
Wenn wir mal zählen, wer Prädikatsexamen macht, also 1,0 bis 1,2, dann sind das, glaube ich, mehr Damen als Herren.
Also, Das nur mal kurz hier festgehalten.
Ja, kennst so ist das.
Ja. Ja, kennst du eigentlich Matthias Schraner, den ich eingangs erwähnt habe?
Nee.
Nee, noch nicht? Nee.
Interessant. Ich lebe ja sehr zurückgezogen, musst du wissen.
Du lebst. Also, Understatement hat einen Vornamen, Sönke. Also das stimmt nun wirklich überhaupt nicht. Also wer dich bisher nicht entdeckt hat, lebt unter einem Stein.
Ist selbst schuld, ja.
Ja, genau, der ist selbst schuld. Der hat zumindest sowas wie mediale Abstinenz irgendwie wohl geschworen. Wir bleiben noch mal kurz bei deinem Start und dann geht's auch wirklich ins Thema rein. Bist du preußisch geprägt? Also sagen wir mal so, was man so gemeinhin als preußische Tugend beschreiben würde. Also sehr diszipliniert, sehr strukturiert. Vielleicht klären wir das ja heute noch auf, dass das
also,
gar nicht so
ist. Also ich glaube,
ist.
Man würde nicht den Lebensweg gehen können, den ich gegangen bin an der Uni, der extrem brutal ist und extrem sozialdarwinistisch, wenn man sich nicht selbst organisieren kann. Und da kommt auch hinzu, dass wir Historiker ja irgendwo im Keller sitzen mit vielen Büchern und Akten und dann jahrelang über einem historischen Problem rumbrüten und zum Schluss erscheint hoffentlich ein kluges Buch. Und ich glaube, da muss man, man ist viel allein. Und da muss man sich einfach gut organisieren. Das war schon in meiner Zeit an der Uni Mainz, als ich meine Habilitation schrieb, damals noch in einer kleinen Wohnung. Und wenn man dann irgendwie wochenlang an seinen Akten brütet, da muss man sich extrem gut organisieren, weil sonst verliert man sich und kommt nicht zum Punkt. Und von daher glaube ich, naja, also ich glaube, ich bin ganz gut organisiert. Es kann ja immer noch besser sein, wenn ich so meine E-Mail-Ablage betrachte. Aber irgendwie, I'm able to manage that.
Ja, sehr gut. Was war von Anfang an größer bei dir? Die Begeisterung für Geschichte, für geschichtliche, historische Zusammenhänge oder für Militär?
Ich komme, glaube ich, eher übers Militär, also in meiner ganz frühen Jugendzeit, wie das so bei Jungs so ist. Und dann hat sich das bei mir aber dann professionalisiert. Und ich glaube, mein erstes Buch, was wir im Bereich Militärgeschichte festmachen könnten, da war ich 8 oder so. Und meine Mutter hat in der Buchhandlung gearbeitet, da hatte ich immer Zugang. Und erst in der Uni habe ich dann eigentlich wirklich ein bisschen die Breite kennengelernt und auch die wissenschaftlichen Methodiken. Die lernt man ja nicht in der Schule und so. Also da ist das alles, das ein bisschen Ungelenke ist dann so ein bisschen in Form gebracht worden.
Mhm. Gut, du hast dann mehrere Stationen im Ausland gehabt. Eine längere war unter anderem auch in London, an der London School of Economics. Würde ja insinuieren, dass du die Welten zusammengebracht hast, das Geschichtliche, das Militärische, vielleicht auch das Wirtschaftswissenschaftliche.
Also die London School of Economics and Political Science, LSE abgekürzt, ist ein Teil offiziell der University of London, aber eigentlich der eigene Uni und natürlich bekannt durch ihre Wirtschaftswissenschaften und durch Jura. Ne? Die beiden sind weltführend. Geschichte, das History Department, Department of International History, wurde mir mal beschrieben, Herr Neitzel, im Vergleich zu Jura und den Wirtschaftswissenschaften sind wir Belgien. Das sind die Großmächte, das sind die Weltmächte, wir sind Belgien. Also ein kleines Institut, aber 30 Kollegen, aber extrem international aufgestellt, sehr internationale Studenten. War eine ganz tolle Zeit da, der Professor zu sein an so einer tollen Uni, die 3 Jahre. Ein Jahr war ich vorher Professor in Glasgow. Ja, und das ist schon interessant, mal, ich habe oft an der LSI Dinge gelernt, die ich eben mit nach Potsdam gebracht habe, dass gerade bei Krieg und Frieden es eben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven gibt, auch der Studenten. Und keiner so ein bisschen seiner Geschichte entkommt, aber jemand aus Singapur, aus Kenia, aus Israel, aus Kolumbien, die Dinge natürlich ganz anders betrachtet als jemand, der aus Deutschland kommt. Mhm. Und ich bin dann auch, als ich nach Potsdam ging, 2015, habe ich dann auch diesen englischsprachigen Masterstudiengang ins Leben gerufen. Und wir haben auch in guten Jahrgängen etwa die Hälfte der Studenten, die nicht Deutsche sind. Das variiert immer ein bisschen. Und das ist für mich immer faszinierend, weil die Erfahrungen ganz andere sind und die Narrative ganz andere sind und die Studenten sich so ein bisschen auch selber erziehen, in Anführungsstrichen erziehen, weil sie ganz andere Diskurse kennenlernen. Und wenn ich an unser Studium in Mainz denke, Ende der 80er, Anfang der 90er, dann war das ja deutsch, also auch im Geschichtsstudium war das ja deutsch geprägt letztlich.
Komplett deutschzentristisch,
ja. Total. Und also kannst du dich erinnern an einen Kommilitonen, der nicht Deutsch sprach oder der vielleicht hatten wir einen Österreicher bei uns irgendwie so, aber ich kann mich eigentlich nur an Deutsche erinnern. Und an der LSI sind 70% nicht britisch. Mhm. Und Und man hat wirklich einen, also meine chinesischen Studenten sagten dann immer, ja, was fangen Sie mal vom 1. September 1939, Kriegsausbruch, Zweiter Weltkrieg anzureden. Der begann doch mit dem chinesisch-japanischen Krieg 1937. Mhm. Und das fand ich wirklich eine spannende.
Das ist spannend, oder? Wenn wir immer wir reden ja auch gern hier in Deutschland davon, dass wir in so friedlichen Zeiten in den letzten Jahren gelebt hätten, dann denke ich auch, wie zentriert kann man denken? Ich meine, die Welt war nie friedlich.
Das ist vielleicht eine Verengung der Perspektive. Da müssen wir uns auch an den Universitäten an die Nase fassen. Also wie viele englischsprachige Studiengänge gibt es denn? Jetzt kann man schon in Deutschland Deutsch reden, aber wir kriegen durch das Englischsprachige natürlich viel mehr Studenten, viel mehr Perspektiven rein. Und das wird nie so wie in Großbritannien funktionieren. Das ist ja klar, aber man kann das, glaube ich, schon erweitern. Und also in den Departments der LSI wurden wirklich alle Sprachen der Welt gesprochen, inklusive Chinesisch, Ungarisch, Finnisch, Suaheli, Japanisch, ich weiß nicht was noch. Und das ist jetzt natürlich in den deutschen Unis nicht so. Ne? Und also Großbritannien hat eine andere Geschichte als wir und so, aber ich finde diesen Blick von nach außen wichtig, und da kann man zum Beispiel auch den Zweiten Weltkrieg mal nehmen. Auch wir haben eben einen sehr, sehr verengten Blick, wenn man den als globalen Krieg begreift. Und das habe ich an der LSI mehr denn je begriffen.
Mhm. Mehr denn je, vor allen Dingen das differenzierter drauf zu schauen. Und mit diesen Eindrücken im Gepäck, mit natürlich deinen ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen, kamst du dann Mitte der 10er Jahre nach Deutschland, warst das erste oder bisher auch, glaube ich, einzige Institut in Deutschland oder Lehrstuhl seiner Art. Und wir waren ja dann noch in einer Zeit, wo wir mit Krieg, ehrlich gesagt, gegenwartsbezogen wenig am Hut hatten. Ja. Also wir haben das ja da mal in der Ukraine mal ein bisschen ausgeblendet und so. Das war eine Seitennotiz. Wie war deine Einstellung dazu? Also wie war deine Haltung?
Also diesen Lehrstuhl gibt es seit 1997 hier an der Uni Potsdam. Das ist ein Stiftungslehrstuhl des BMVG, des Verteidigungsministeriums. Die haben das für 5 Jahre bezahlt. Und dann hat das Land Brandenburg, die Uni Potsdam, das übernommen. Und mein Vorgänger Bernhard Gröner war das eben von 97 bis 2015, und ich bin sozusagen der zweite Inhaber. Und mein Vorgänger hat da, glaube ich, ganz, ganz gute Arbeit geleistet, weil er hat viele Vorurteile mit vielen Vorurteilen gebrochen, dass da nun wir jetzt irgendwie alle Pickelhauben aufhaben und mit Zinssoldaten spielen und was da an Unsinn alles so kursiert. Und ein Frühneuzeit-Professor, der aus der Frühneuzeit kommt, aber auch Zweiter Weltkrieg gemacht hat und sehr gut Französisch sprach, Dekan, sehr langer Dekan war bei uns an der Fakultät. Also diese Vorurteile, die es vielleicht an der Uni gegen dieses Fach gibt, Militärgeschichte, die hat er alle beiseite gewischt. Und ich kam dann 2015 eben mit der Londoner Erfahrung. Das war auch insofern wieder ein Beginn einer anderen Zeit, weil wir haben 2014 die Krim-Annexion, aber du hast schon recht, viel hat sich im Diskurs nicht verändert. Und ich erinnere mich auch, als ich dann gesagt habe, wir machen jetzt mal einen Studiengang War and Conflict Studies, da haben schon einige Kollegen ein bisschen geguckt, na, können Sie das nicht Peace and Conflict Studies nennen? So, Hauptsache wir reden und dann wird die Welt besser. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht so, sondern wir machen das so, wie das in Großbritannien üblich ist, und wir sind hier intellektuell offen und gehen runter von diesem normativen Quark, den wir da mit diesem Thema oft in Deutschland hatten. Also, und dann war es eigentlich so, dass ich auch alle Unterstützung hier vom Präsidenten hatte, und sehr schnell war der Studiengang sehr erfolgreich bei den Studenten. Und das ist dann in der Uni auch so eine eigene Logik. Und dann habe ich auch noch Drittmittel eingeworben und habe viele Bücher geschrieben und war gelegentlich mal im Fernsehen zu sehen. Also ich glaube, so aus Sicht der Unileitung war das ein guter Kauf.
Richtigen Spieler verteidigt.
Verpflichtet. Richtiger Spielerwechsel und von London nach Potsdam. Und klar gibt es immer noch auch hier an der Uni Leute, die Nase rümpfen, und manchen im Aster, der aus meiner Sicht ein bisschen verstrahlt ist und in seinen ideologischen Echokammern hängt. Aber ich meine, wir sind eine liberale Demokratie. Jeder kann auch dagegen sein. Und in meinem Alltag erlebe ich hier keine Kämpfe. Das muss man aber auch sagen, Potsdam ist sicherlich ein besonderer Ort. Das wäre an der FU oder an der HU sicherlich anders, wo wir eben leider unglaublich ideologisiert sind in den Geisteswissenschaften. Aber hier kann ich das machen, und das ist gut so. Wir haben einen sehr großen Erfolg und bei den Studenten. Und seit 2022 stellt auch keiner mehr bestimmte Fragen, also fast keiner. Ne? Also auch die gibt es natürlich noch, aber wenn wir zumindest mal annehmen wollen, dass wir Krieg und Frieden, auch eben Kriege, auch Militär, besser verstehen wollen, besser lesen wollen, dann sollte es eben Orte geben in Deutschland, wo man das lernt. Und wenn man es nicht lernt, wenn die Universitäten dazu keinen Beitrag leisten, kann man sich auch nicht beklagen, dass Journalisten, Politiker und wer immer davon auch nichts verstehen. Mhm. Und wir haben ja nach wie vor, wenn man muss ja nur den Fernseher anschalten, da kann man ja manchmal nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil man sieht, dass einige Journalistenkollegen eben nicht wissen, was strategisch heißt. Sie benutzen das wie wichtig. Mhm. Aber Strategie hat natürlich eine Bedeutung, es beschreibt eine bestimmte Ebene von Politik und Militär. Und dann kann man sich darüber die Nase rumpfen, aber man kann auch sagen, wo lernt man es? Und man hat es halt nirgendwo gelernt und dazu versuche ich einen Beitrag zu leisten, dass wir da wegkommen.
Um das auch nochmal einzusortieren, es geht ja nicht darum, den Krieg als solches zu bejubeln, sondern besser zu verstehen, wie du das
richtig allein sagst. Das Argument ist interessant, ne, was du bringst. Mhm. Also völlig richtig, es geht nicht darum, den Krieg zu bejubeln. Nur wer nimmt das an? Wer nimmt das an, dass War and Conflict Studies oder eine Professur für Militärgeschichte dazu da sind, den Krieg zu bejubeln? Also, und das gibt es natürlich, dass das Leute sind, aber auf die Idee musst du erstmal kommen.
Musst erstmal kommen, mit einer Vorannahme, mit einer ideologischen.
Genau. Und das beschreibt ja, dass es das gibt, beschreibt ja viel über unsere Universitätskulturen in Deutschland. Nicht, dass wir eben einen einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte haben, wo die Deutschen ja nur ein bisschen mal in Kriege involviert waren, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also das beschreibt es schon so nach dem Motto, ach, wenn wir nicht drüber nachdenken und nicht drüber schreiben und nicht drüber reden, dann passiert es auch nicht. Das ist so ein bisschen so eine Pippi-Langstrumpf-Welt, aus der wir 2022 eben ganz bitter erwacht sind.
Ganz bitter. Und da kommen wir mal zum ersten Teil des Gesprächs. Ich würde nämlich mit dir ganz gern mal so eine ganz kurze, radikale Schulnotenbewertung besprechen der Bundeswehr. Mhm. Herr Professor Sönke-Neinzel, welche Schulnote?
Jetzt geht's aber los.
Jetzt geht's aber los. Ja. Also klassisch Deutsch, 1-6. Auf was, mit was
das müssen kann wir? Man, da müssten wir tiefer in die Aromen reingehen, liebe Jule, weil die Bundeswehr ist ja eine komplexe Organisation. Das ist immer die Frage, für was? Also, ja, erstmal so.
Bleiben wir mal mit dem Verwaltungsapparat.
Kannst du nochmal das Zeugnis ein bisschen differenzieren?
Genau, also nicht die Kopfnoten. Nee, genau. Bleiben wir erstmal so die Organisation der Verwaltung, die Verwaltungsstrukturen. Bleiben wir mal bei der Ebene noch nicht.
Da würde ich eine 5 geben.
Mhm, okay.
Das ist eines der großen Probleme der Bundeswehr, ist ihre Organisationsstruktur, die Verwaltung. Das würde ich sogar als eines der zentralen Probleme der Bundeswehr ansehen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Heute nehme ich euch mal mit in meine andere Welt, in meine Welt als Organisationsentwicklerin. Und da stehe ich ja sehr häufig vor der Aufgabe zu moderieren, sei es jetzt Teams in einem Meeting oder auch einem Workshop oder vielleicht auch Großgruppen. Und ich sag mal so, das Moderieren an sich, jetzt könntet ihr sagen, ah Jule, für dich doch easy peasy. Ganz ehrlich, ist es natürlich nicht. Denn es geht ja um viel mehr als nur einfach gute Fragen zu stellen oder klug daherzureden oder rhetorisch gewandt zu sein. Wir müssen mit unserer Aufmerksamkeit den Raum, wie es so schön heißt, halten und viele kluge Gedanken auch schon uns im Vorfeld machen, wie wir den Prozess insgesamt steuern wollen. Da gibt es ja auch einen Begriff für, das nennt sich Facilitation. Und wenn ich mir überlege, wer für dieses Thema ganz besonders steht, in, ich sag's mal großspurig, Deutschland, dann ist es Quäntchen und Glück. Ein Unternehmen, Kollektiv, würden Sie sich eher bezeichnen, aus Darmstadt, die genau das machen. Richtig gute Workshops, richtig gute Prozessgestaltung. Und diese Art von Facilitation Trainings, die bieten sie regelhaft an. Ihr kennt vielleicht auch die Co-On, das ist das Event, was sie einmal im Jahr abhalten. Also Event, ich sag wie es ist, es ist ein Festival, es ist ein echtes Gemetzel, was da stattfindet, an Wissen, an Erfahrungen, an Übungen, die ausgetauscht werden. Ich war letztes Jahr dabei, dieses Jahr ist sie bereits restlos ausverkauft, aber hier kommt die gute Nachricht für euch alle. Wenn ihr in dieser Rolle ab und zu mal seid, dass ihr moderieren dürft, könnt, müsst, sollt und sagt, da geht noch was, ich möchte mich dann noch besser drauf vorbereiten und vor allen Dingen auch echte Wirksamkeit, nachhaltige Wirksamkeit erzeugen, dann schaut euch das Angebot an. Unter richtig-gute-workshops.de findet ihr das gesamte Angebot, ob es nun um Großgruppen geht, ob es um Veränderungsprozesse zu gestalten oder wie gehen wir mit Widerstand um. Überall dazu hat Quäntchen und Glück ein Trainingsangebot passend für dich. Und jetzt kommt natürlich der echte Good Work-Knaller. Du als Hörerin, als Hörer von Good Work bekommst eine kostenfreie Sparringstunde im Anschluss an das Training geschenkt, wenn du dich für ein Training bei Quäntchen und Glück entscheiden solltest und nicht vergisst, Good Work als Codename quasi einzugeben. Also ich würde mich mal sputen, mir das Angebot angucken, denn ich bin mir ganz sicher, hinterher wirst du noch viel bessere Workshops und Meetings moderieren und konzipieren. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Was würdest du sagen zum Thema Infrastruktur, also das Thema Ausstattung der Bundeswehr? Auch das, darüber reden wir.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Bundeswehr hat zum Teil ganz exzellente Kasernen. Zum Teil hat sie Kasernen, da würde ich noch nicht mal einen Besen reinstellen. Und sind wirklich noch aus dem Zweiten Weltkrieg und total veraltet, nicht renoviert und dramatische Zustände, wie wir es übrigens ja auch von einigen Schulen und so kennen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt sehr davon ab, wo man ist. Weil die Bundeswehr ja, ich weiß nicht, wie viele hunderte Liegenschaften hat. Ja. Und was die Ausrüstung anbelangt, auch das ist sehr unterschiedlich. Hängt von den Verbänden ab. Generell kann man das vielleicht so zusammenfassen, ist jetzt sehr verallgemeinern, dass wir also die IT-Revolution ist in der Bundeswehr vielleicht noch nicht vollumfänglich angekommen. Wir haben ein großes Problem mit Funkgeräten, mit Digitalfunk, Drohnenbeschaffung, läuft jetzt an. Aber sagen, ist die Bundeswehr wirklich in der Lage, den Krieg des 21. Jahrhunderts im digitalen Raum vollumfänglich zu führen, da haben wir sicherlich große Probleme.
Das wäre dann der nächste Punkt, nämlich das berühmte kriegstüchtig oder wie kriegstauglich ist die Bundeswehr?
Also das hängt wiederum sehr davon ab, über welchen Krieg wir reden. Natürlich kann die Bundeswehr auch kämpfen. Mhm. Natürlich haben wir Flugzeuge, Panzer, Schiffe, wir haben sogar jetzt Drohnen, wir haben sogar Kamikaze-Drohnen. Also wir haben tolle Soldaten, Offiziere, Mannschaften, Unteroffiziere. Die Frage ist immer, für welches Szenario und für wie lang? Und die Bundeswehr wäre sicherlich nicht in der Lage, ein Szenario wie die Ukraine jetzt erfolgreich zu bestehen. Ich will mir jetzt mal vorstellen, eine deutsche Brigade würde jetzt an die Ukraine-Front verlegt werden. Die hätten massive Probleme, weil sie viel zu wenig Drohnen haben, weil sie viel zu wenig Erfahrung da haben, wie man jetzt eigentlich einen solchen Krieg führt. Aber es hängt immer sehr vom Szenario ab. Und natürlich haben wir irgendwie 8 Brigaden und so viele Flottillen. Und deswegen müssen wir darauf eine differenzierte Antwort geben, dass wir erheblich nachbessern müssen, dass wir schneller werden müssen, das ist, glaube ich, unbestritten. Mhm. Und weil wenn wir unter diesen Bedingungen in mögliche Szenarien gehen würden, dann hätten die deutschen Soldaten schlechte Karten. Mhm. Und von daher muss jetzt die Aufgabe sein, schneller zu werden, lernfähiger zu werden. Also die Organisation muss das schaffen. Und da ist es dauert es zu langsam. Wir sind in der Bundeswehr insgesamt zu langsam mit Innovation und mit der Umsetzung von Innovation.
Okay, da würde ich nämlich gerne ein bisschen reinbohren, weil wir werden natürlich hier bei Good Work Querbezüge rüber zur Wirtschaft oder auch mit dieser Brille drauf schauen.
Wie man also, auch übrigens ziehen kann. Und ich glaube, in meiner Analyse von Organisationsstruktur und Innovation ist der Bezug zur Wirtschaft immer für mich ein sehr hilfreicher gewesen. Und an dem müssen wir uns auch messen, weil wir sehen ja, dass in der Wirtschaft solche Sachen auch gehen. Und dann ist immer die Frage, warum klappt es in der Bundeswehr nicht?
Das ist total spannend, dass du sagst, weil das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. Gemessen an was? An den eigenen Maßstäben, an der eigenen Ambition oder gemessen an der Wirtschaft sind wir so oder ist die Bundeswehr so, ich sag jetzt mal den Begriff aus meinem Mund, ist das vielleicht nachsehbar, so desolat, wie du es beschreibst? Ja. Ist das gemessen an den eigenen Ambitionen dessen, was möglich wäre und sein sollte oder gemessen an dem, was wir beispielsweise in der Wirtschaft sehen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also die eigene Ambition muss ja sein, möglichst schnell kriegstüchtig zu werden. Da könnte man wieder über den Begriff diskutieren und sagen, was denn für ein Krieg. Aber erstmal in der Lage zu sein, die Allianz und das eigene Land zu verteidigen. Und das sind dann eben Anforderungen in der Verteidigung gegen Raketen, gegen Drohnen. Wie kann man wieder offensiv werden, um Territorium zurückzuerobern, das vielleicht im Baltikum von den Russen erobert wurde. Und solche Szenarien diskutiert man dann ja. Und da ist man an diesen eigenen Ansprüchen ist man deutlich zurück. Und wenn man jetzt die Militärstrategie mal liest, die hier veröffentlicht wurde, und dann heißt es also, bis 2038 plus haben wir technologisch überlegene Streitkräfte, das ist für mich ein bisschen ambitionslos. Ja, das ist dann so ein bisschen in 20 Jahren, oder wenn man 20 Jahre von 2022 rechnet. Aber es ist eben auch interessant, wenn man das mal mit der Wirtschaft vergleicht. Und ich glaube, ein Problem der Bundeswehr, da werde ich ja nicht müde, darüber zu reden, ist das Overhead. Also die Frage, wie viel sind eigentlich im Kern des Auftrags eingesetzt? Ich nehme mal die als Bundeswehr des Unternehmensauftrages hier, also kämpfen. Und das sind und wer ist in der Verwaltung eingesetzt? Im Overhead eben. Und das ist in der Bundeswehr, sind das über 50%. Und jede Institution, die über 50% im Overhead hat, ist dysfunktional. Also das ist jetzt keine Rocket Science von mir. Also wir haben in Unternehmen Overheads von 20%, von 15% und zum Teil weniger, hängt vom Unternehmen ab. Wir haben in Armeen Overheads, israelisch hat ungefähr 20%. Und natürlich braucht man Stäbe, man braucht Ministerien, aber eben nicht 50% plus. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil dadurch durch die ganze Mitzeichnungsebene wird man in allem zu langsam in der Beschaffung, aber auch im Denken, in der Umsetzung. Und ich nehme mal als Beispiel die Deutsche Bank, also weil ich gerade auf einem deutschen Bankforum war. Und Christian Sewing, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, hat, wenn ich das jetzt als Historiker richtig beurteilen kann, doch in den letzten Jahren die Deutsche Bank wirklich gedreht in ein Unternehmen, was wieder erfolgreich ist, was wieder Cultural Capital hat, nach sehr, sehr schwierigen Jahren und Skandalen und so. Und das hat er ja auch nicht nur gemacht, indem er sich vor die Belegschaft gestellt hat und eine schöne Rede gehalten hat, sondern er hat einen Plan gehabt, er hat diesen Plan auch controlled, er hat sich auch von sehr vielen Mitarbeitern auf der Management-Ebene getrennt, er hat neue Strukturen eingeführt, er hat einen neuen Fokus, weg vom Investmentbanking, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr zum Privatkundengeschäft und so weiter und so weiter. So. Und jetzt kann man sagen, haben wir denn in der Bundeswehr einen Plan? Und also ich glaube schon, dass die Ambitionen absolut da sind, und sei es beim Minister und seinen Leuten oder bei der hohen Generalität. Aber was meines Erachtens fehlt, und das ist der Unterschied zu Christian Sewing und der Deutschen Bank, ist, wie erreiche ich das? Also wie erreiche ich das? Und das ist jedem Menschen im Management völlig klar. Wenn ich nicht überlege, wie ich das exekutiere, wie ich nicht mein Unternehmen umbaue und wie ich nicht die Personalstruktur verändere, so schwierig das ist, und dann muss ich eben Kompromisse machen mit den Gewerkschaften und den Beteiligungsgremien und so weiter und so weiter. Ich kann das nicht wie ein König durchexerzieren. Aber ich brauche diesen Plan. Und meines Erachtens, zumindest mein Eindruck, wenn ich im politischen Berlin umherwandere und Gespräche führe, dass zwar die Ambition klar ist, wir müssen möglichst schnell kriegssüchtig werden und besser und tralala und so, aber wie ich da hinkomme, haben wir keine Vorstellung. Und das liegt zum Teil daran, dass diese Menschen, die das machen sollen, es nie vorher gemacht haben. Weil wir nie vorher große Verbünde, große Institutionen reformiert haben. Und das ist natürlich in der Wirtschaft anders. In der Regel machen das Leute, die zumindest mal Teile von Unternehmen reformiert haben, an die Börse gebracht haben, was auch immer, die das können, die das gemacht haben. Und wir haben eben jetzt nicht Leute im Verteidigungsministerium oder an der Spitze der Bundeswehr, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt mal große Reformen durchgeführt. Und das ist ein Problem. Also können diejenigen, die in Verantwortung stehen, können die es überhaupt können? Und ich will dir nichts Böses mitnichten, aber die Frage ist dann schon, wie soll man die Erfahrung haben, einen so großen Verbund, nicht mit 200, wie viel sind das, 40.000 Zivil- und Militärangestellten, mit riesigen Budgets, ganz komplexe Verfahren, das wirklich zu drehen. Und wir sehen ja, dass wir nicht schnell vorankommen. Wir sehen ja, dass es ineffizient ist. Seit Jahren sehen wir das, ja. Und dann kommt wieder eine neue. Und ich glaube, der Grundunterschied zur Wirtschaft ist, dass man bei der Bundeswehr glaubt, man nimmt das bestehende System, kippt da viel Geld rein und optimiert das bestehende System.
Genau, aber ehrlicherweise genau an dem Punkt hast du uns jetzt hier, glaube ich, alle, die uns zuhören, auch ein bisschen Sorge bereitet, indem wir nämlich diese schöne Erzählung, die da ja im Raum steht, dass wir nur genügend Geld reinkippen müssten, dann wären alle Probleme gelöst. Stichwort 3,5% des BIP und so weiter, mal abgesehen davon, dass das ja auch noch nicht beschlossen ist, dass es wirklich so kommt. Also ist ja noch die Frage, ob wir das wirklich schaffen und ernsthaft anstreben, aber es wird ja so getan, als ob damit alle Probleme vom Tisch sind. Das, was du sagst, spricht ja genau das Gegenteil, oder?
Ja, also natürlich muss man sehen, wie Politiker ihre Positionen verkaufen. Mhm. Das würde ich auch so machen, wenn ich der Sprecher im Verteidigungsministerium wäre, dass man dann natürlich über die ganzen Erfolge redet, das ist ja klar. Aber natürlich ist das nicht so. Und wahrscheinlich weiß das ja auch jeder im Verteidigungsministerium, im Kanzleramt und so, dass das sagen, Geld eine ganz entscheidende Ressource ist. Ohne Geld geht das nicht. Aber dass es alleine das nicht funktioniert, und man muss ja nur mal den Bundesrechnungshofbericht lesen, den natürlich keiner liest, aber man würde ihn lesen vom letzten Mai. Es war eine Glattrasur für das Verteidigungsministerium, ohne dass es im Parlament irgendjemand interessiert. Das ist eigentlich, würde ich sagen, ein relativer Skandal, auch fürs Parlament, wo ich sage, Leute, was macht ihr da eigentlich? Ja? Warum haben wir den Bundesrechnungshof nicht, warum lösen wir ihn nicht auf, wenn es euch nicht interessiert? Also da muss man einigen Abgeordneten mal wirklich tief in die Augen schauen und mal sehr, sehr ernste Fragen stellen, meines Erachtens, im Sinne eines Demokratiesystems. Und ich glaube schon, das würde ich immer sagen, da würde ich auch immer die Leitung des BMVG verteidigen, dass die natürlich das wollen, dass sie natürlich, dass die Bundeswehr effizienter ist und so. Also kein vernünftiger Mensch kann das bezweifeln. Die Frage ist nur, haben sie die nötige Erkenntnis, wie das zu managen ist. Und hat das auch, sagen, die militärische Leitung, hat das mit den Staatssekretären, mit der politischen Führung, bis hin zum Kanzleramt, ist dem Bundeskanzler klar, wie er eigentlich die Bundeswehr zu mehr Effizienz bringt, ohne den Verteidigungsminister zu desavouieren? Weil da geht es ja auch politisch drum. Es geht, glaube ich, Friedrich Merz nicht darum, jetzt Boris Pistorius vorzuführen. Man will eine stabile Regierung haben. Und da, glaube ich, einfach haben wir ein Umsetzungsproblem massiv. Mhm. Und da könnte man, glaube ich, von der Wirtschaft schon lernen. Also alleine der Glaube, keine Personalreduzierungen vorzunehmen. Also der Glaube, mit über 50% Overhead das zu machen, das halte ich für einen solchen Wahnsinn. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, können mir auch nicht erklären, wie sie das erreichen wollen. Und sie erreichen es ja auch nicht. Und dann muss man, also das ist wirklich ein Kopfschütteln, wenn ich in Wirtschaftskreisen rede, das tue ich manchmal, und denen diese Zahlen verdeutliche, dann schütteln alle mit dem Kopf. Zu Recht. Ne? Und da müssten wir eigentlich wirklich rangehen. Und da fehlt es meines Erachtens wirklich an Mut und an ja, es ist ein bisschen so eine intellektuelle Faulheit, diese Dinge wirklich mal zu durchdenken und dann aber auch natürlich sie klar zu kommunizieren, intern, nicht öffentlich, intern. Und weil letztlich muss der Bundeskanzler, muss das Kabinett diese Dinge entscheiden. Mhm. Es kann ein Generalinspekteur, selbst ein Verteidigungsminister ist da nur nachgeordnet. Es muss letztlich einen politischen Willen geben, diese Dinge voranzubringen. Und ob es da wirklich ausreichend Kommunikation, Erkenntnisse gibt, da würde ich ein Fragezeichen machen.
Also Generalinspekteur nochmal für diejenigen, die sich da nicht 100% auskennen, als Spitze der Generalität oder als oberster Befehlshaber, wenn du so willst, unter dem Verteidigungsminister. Vielleicht nochmal, wenn man es auf den Punkt bringt, wir haben das Thema Strukturen, hast du angesprochen, wir haben das Thema auch versäumte Investitionen, wir haben das Thema Strategie und wir haben das Thema Kultur. Wenn du mal diese vier Säulen so miteinander abgleichst, wo würdest du sagen, ist der größte Hebel, etwas zu ändern? Also wir haben Strukturen, wir haben Strategie, wir haben Kultur und wir haben die Investitionen.
Also ich würde immer an den Strukturen zuerst was verändern. Da komme ich wieder mit meiner Overhead-Sache, aber wenn ich das nicht... Es ist für mich der erste Dominostein. Ich muss eine Struktur erzeugen, die schnell ist, die innovativ ist, die schlagfertig ist, die schnell denken kann, die schnell umsetzen kann. Dann kann ich auch sagen, strategisch denken, wobei die Strategie hängt letztlich an der Bundesregierung. Das ist sagen, wir haben jetzt eine Militärstrategie, da ist ja auch ein geheimer Teil, da kann man schreiben, was man will, aber letztlich hängt es an der Bundesregierung, an dem Willen, wie sie eigentlich Sicherheitspolitik denken will. Aber ich muss erstmal diese Innovation reinbekommen. Wir haben auch für die Militärstrategie viel zu lang gebraucht wieder. Dann wurde sie wieder umgeschrieben, dann wurden wieder Sachen rausgestrichen. Also es war ein endlos quälender Prozess. Und auch bei der Beschaffung, bei Innovationen, ich kriege das alles nicht auf die Kette, wenn ich nicht diese Strukturen reformiere. Und das ist so, ich würde es vergleichen, wenn ich ein Auto habe mit einem kraftvollen Motor und ich habe auch funktionierte Räder, ich habe aber kein Getriebe, das die Kraft des Motors auf die Räder überträgt, oder nur ein sehr schlechtes Getriebe, da muss ich zuerst daran ansetzen, dass das Getriebe richtig läuft. Und da ist, glaube ich, das größte Problem. Wir haben in Deutschland alle Zutaten, alle Ingredients, die es für effiziente Streitkräfte braucht. Wir haben gute Leute, wir haben kluge Leute, oben wie unten, wir haben gute Ingenieure und so weiter und so weiter. Wir haben hohen Zuspruch in der Bevölkerung, das ist alles da. Die Aufgabe von Politik ist, diese Zutaten, diese Ingredients zum Schwingen zu bringen und ein optimales Verhältnis. Und da haben wir das größte Defizit.
Jetzt ist es so, also Overhead ist ja nicht unbedingt gleich alles obere Hierarchieebene, aber trotzdem liegt ja der Schluss nahe zu sagen, es gibt ja den schönen Spruch, wenn du den Teich stilllegen willst, solltest du nicht die Frösche befragen. Ja. Und vielleicht liegt da ja auch ein Stück weit drin beerdigt, wenn man so will, dass wir hier ein System des Selbsterhalts irgendwo
erzeugt haben. Ja, das ist natürlich dann in der Umsetzung so. Ne? Aber interessant ist schon, dass ich in der Bundeswehr immer wieder extrem kluge Offiziere treffe, die das alles durchdenken. Und ich denke mir das auch nicht aus, sondern das ist in der Regel so ein Produkt von Gesprächen, die ich mit diesen Leuten führe. Und wir haben genug Leute, die in der Bundeswehr die Scharnhorsts sind, also die Militärreformer, die das alles auch durchdenken und das durchblicken. In der Umsetzung, wir haben auch ältere, hohe Offiziere, die diese Jüngeren akzeptieren, diese jungen Wilden, und sagen, ja, denk mal neu, denk mal, mach mal frische Vorschläge. Wenn es dann aber an die Umsetzung geht, dann kommt genau das, was du sagst. Dann kommen die Erbhöfe, ja, das kann ich ja nicht. Ne? Dann wird also ein Kommando gedacht, okay, wie viel B9 stellen, wie viel B7 stellen, wie viel B6 stellen. Man will natürlich immer möglichst viel erhalten. Also keiner der Inspekteure hat mal gesagt, das Kommando Heer, Kommando Luftwaffe, Kommando Marine reduziere ich mal von 1200 auf 300, die völlig ausreichen würden. Sondern man hält irgendwie krampfhaft daran fest. Und dann geht der Elan der Reform dann doch irgendwie verloren.
Weil?
Also, naja, weil es dann, man will niemand wehtun und ich brauche die natürlich auch. Naja, und wenn ich dann eben nicht 1200 habe, sondern nur 300, dann habe ich auch weniger Dienstposten, die für mich arbeiten. Und wer hat schon vorgeschlagen, dass seine Abteilung bitte sehr auf ein Drittel reduziert werden muss?
Na gut, dem Militär fehlt ja eine wichtige Komponente, die du im Wirtschaftsunternehmen hast. Übrigens, ich finde das sehr ehrenhaft, dass du das so positiv schilderst, die sogenannte Wirtschaft. Also da würden mir allerdings auch ein paar Großunternehmen einfallen, die genau an den gleichen Problemen auch vorbeikommen. Ja. Stimmt. Und da auch nicht wunderbar aufgestellt sind. Also von daher, ich glaube, muss man ja auch ein Stück weit ehrlich sein. Und ich glaube aber, ein wesentlicher Punkt fehlt, nämlich, was ist Wertschöpfung beim Militär? Also die Frage, ist der Markt?
Was ist der Markt? Das ist der entscheidende Punkt. Der Markt fürs Militär ist der Krieg, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das
heißt, und den gab es jetzt
Armeen,
so betrachtet lange nicht.
Reformieren sich im Krieg. Also das ist das, wo sie sich bewähren müssen, wo sie effizient sein müssen. So, dafür sind sie geschaffen. Also möglichst zur Verhinderung des Krieges, logischerweise. Aber wenn es zu einem Krieg kommt, dann haben wir, als Historiker kann ich das sagen, die meisten Militärreformen haben wir im und nach Kriegen. Mhm. So. Jetzt haben wir Gott sei Dank 70 Jahre nicht Krieg führen müssen. Die Bundeswehr hat eigentlich nie gekämpft, von Afghanistan 2009, 2010 im Wesentlichen mal absieht, aber diese Kämpfe in Afghanistan haben, so schlimm das war für die Leute, die da im Kampf standen, haben die Institution nicht verändert. Also die Bundeswehr ist eine reine Friedensinstitution und damit fehlt ihr sozusagen, jetzt mal, ich nehme das auf von dir, die Marktbindung. Das ist bei anderen Armeen, die viel mehr Kampferfahrung haben, die Briten, Franzosen, Amerikaner und so ganz anders, Israelis natürlich. So, jetzt kann ja nicht die Lösung sein, jetzt wollen wir mal einen Krieg führen, damit wir unsere Bundeswehr reformieren. Natürlich wollen wir keinen Krieg führen, selbstverständlich.
Und aber gar nicht Aufgabe, um den Zweck dessen.
Ja. Genau, wir wollen ja den Krieg verhindern, logischerweise. Damit ist aber die Aufgabe, durch intellektuelles Antizipieren in eine Reform zu kommen. So, und da gibt es auch historische Beispiele durchaus dafür. Die preußischen Heeresreformen ab 1859 etwa. Aber es sind nur wenige. Und die Aufgabe muss sein, durch intellektuelles Antizipieren die Aufgabe zu verstehen und dann umzusetzen. Und jetzt stellen wir aber fest, dass genau das nicht funktioniert. Also wir, meiner eins und andere, reden ja wie mit lahmem Gäul und reden sich den Mund fusselig. Ergebnis Limeske null. Ja? Also ich will nicht sagen null, natürlich passiert was, das ist auch zu Recht, sagt es der Generalinspekteur immer, der Minister, es passiert was, die Bundeswehr von 2026 ist eine andere als 2022, das stimmt schon. Aber ich sage auch, die Vorführungen, die wir jetzt haben, also jetzt in Munster und woanders, von Armeen, diese Armee gibt's gar nicht. Das sind Schauveranstaltungen.
Das sind Potemkin-Dörfer.
Also Soldaten, es gibt auch das Material, aber das ist nicht Daily Business der Bundeswehr. Und viele Minister reisen rum oder Kanzler oder Generale und kommen auf einen Besuch, einen geleckten Kasernenhof und glauben wahrscheinlich doch so ein bisschen, das sei richtig die Bundeswehr. Das ist sie aber nicht. Das ist nicht die Bundeswehr. Ich war gerade bei einem Truppenbesuch. Also die Realität sieht natürlich anders aus. Und das ist oft schwer wahrzunehmen für die höchste Ebene. So, also wir müssen durch intellektuelles Antizipieren dahin kommen, Strukturreformen zu machen, das System Bundeswehr zu verändern. So, und da kann ich nur feststellen, bei allen kleineren Fortschritten und gewissen Fortschritten, die es ja gibt, gelingt uns das nicht. Und es gelingt uns genauso wenig, wie das vielen anderen Armeen in der Welt gelingt, zu diesem Zeitpunkt oder in der Geschichte. Und das ist das Bittere, denn bei Wirtschaftsunternehmen, du hast es angesprochen, da gibt es auch viele Negativbeispiele. Aber irgendwann werden diese Unternehmen gekauft oder sie gehen insolvent, verschwinden vom Markt. Und das Schlimme ist dann vielleicht, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber bei Krieg und Frieden geht es letztlich um Leben und Sterben. Und die Sache ist zu ernst, als einfach zu sagen, naja, wir wurschteln uns durch. Aber das ist genau letztlich die Haltung unseres Kabinetts. Wir wurschteln uns halt irgendwie durch.
Ich bringe mal einen Begriff ein. Ich weiß gar nicht, ob der so angemessen ist, und zwar wie so eine Art duales Betriebssystem. Wir haben ja auf der einen Seite die Verwaltung und wir haben auf der anderen Seite, was passiert denn im Ernstfall? Also es kommt zum Krieg. Was du jetzt beschreibst, ist ja wirklich so ein, ich sag mal, eher ein sehr oldschool geprägter Verwaltungsapparat, der sehr träge ist und so weiter, zentralistisch geführt, mit ganz hoher Konsens- und Abstimmungskultur, mit entsprechenden verkrusteten Strukturen. Ja. Das funktioniert ja in der Kampfsituation nicht. Ich kann ja nicht bis ins letzte Micromanagement betreiben. Vielleicht gibt es da sowas wie ein duales Betriebssystem. Kann man das so beschreiben oder ist das total am Bild
vorbei? Ich glaube schon, dass im Krieg wir andere Strukturen bekommen. Also erstmal ist die Rechtslage eine völlig andere. Man kann dann entscheiden, man muss dann die ganzen Arbeitszeitrichtlinien nicht mehr einhalten und so weiter und so weiter. Aber alleine trotzdem, was Rüstung, Beschaffung und so anbelangt, werden wir ja nach wie vor das Beschaffungsamt in Koblenz haben und so weiter. Und man wird auch nicht das Verteidigungsministerium von 3000 Stellen zurzeit irgendwie auf 300 reduzieren. Also wir haben erstmal diese Strukturen, die müssten wir dann im Krieg umbauen. Und wahrscheinlich würde das auch schnell gehen, weil jedem klar ist, ein so großes Verteidigungsministerium oder ein Kommandoheer, eine Kommandoluftwaffe ist gar nicht führbar mit so vielen Leuten, sondern hat man einen kleinen Kreis von 200, 300 Leuten, die das führen und den Rest, weiß ich nicht, was man damit macht. Also der Druck des Krieges wäre natürlich so immens, dass wir ziemliche Umformungen sehen, wie wir es übrigens auch in der Ukraine gesehen haben, die ja erst innovativ wurden, schneller
wurden.
Im Krieg.
Ja. Warst du eigentlich, ganz kurzer Sidestep, warst du überrascht von der Wehrhaftigkeit der Ukraine? Hat dich das überrascht in dem Ausmaß oder gehörtest du auch mit deinem Background zu der Fraktion, die sagt, das ist in einer Woche durch?
Also ich habe mir zur Ukraine keine Meinung bilden können, weil ich spreche weder Ukrainisch noch Russisch. Ich bin sozusagen da in meiner biografischen Prägung westeuropäisch orientiert und konnte mir zu der ukrainischen Armee wirklich keine Meinung bilden. Ich war derjenige, der nur sagte, Putin wird es doch nicht angreifen, das wird er doch nicht tun. Also zu diesem Lager gehörte ich. Und als es dann doch tat, war ich doch eher überrascht. Aber ich habe dann die Nachrichtendienstler, also dann war ich schon sehr sorgenvoll am Anfang, wo man die ganzen russischen Pfeile sah und sagen, hält die Ukraine das durch? Und ich habe dann viel mit Leuten aus dem militärischen Nachrichtenwesen und so gesprochen. Und das wurde relativ schnell hoffnungsvoller. Dass man sieht, also ja, da ist Wehrhaftigkeit, aber wie so eine militärische Operation verläuft, ist eben unpredictable. Es ist nicht vorauszusehen. Es hätte wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen können. Und von daher war ich in den ersten Wochen einfach nur sorgenvoller Beobachter.
Klammer zu, könnte man einen ganzen Podcast zu machen, weil ich würde ganz gerne mit dir ein bisschen, was können wir denn wirklich aus diesen kriegerischen Szenarien, vielleicht auch aus militärstrategischen Erwägungen wirklich lernen? Ich sag mal Stichwort Clausewitz, ja. Es gibt hier so Aussagen wie, wir müssen vor die Welle kommen, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt eine kriegerische Aussage, sondern findet man im Business allenthalben. Was würde der liebe Klaus von Clausewitz dazu sagen? Was hätte er dazu gesagt?
Naja, er spricht ja immer über Zweck, Ziel und Mittel und er sagt ja dann immer, dass der Krieg ein politischer Zweck ist. Also die Frage ist immer, was ist denn unser Zweck? Also wofür führen wir eigentlich Krieg? Also wofür sind wir in Afghanistan? Und ich glaube, ein Problem der Bundesrepublik war also eine zumindest wahrgenommene Strategielosigkeit. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann die Umsetzung, wie wollen wir es erreichen? Und ich glaube, da haben wir einen Disconnect in Deutschland. Also, und wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen sie sehr genau den Markt analysieren. Sie müssen sehr genau sagen, wie ist die Konkurrenzsituation, was wollen wir erreichen, wie wollen wir es erreichen, und dann müssen sie es implementieren. Dann reicht es eben nicht, eine schöne Rede zu halten, sondern dann müssen sie sagen, dann müssen wir in einem bestimmten Bereich innovationsfähig werden, wir müssen uns Vorteile verschaffen, wir müssen schnell werden, ich brauche die richtigen Mitarbeiter, ich brauche die richtige Struktur und so weiter. So. Und das muss ich immer wieder kontrollen, immer wieder nachjustieren. So. Und ich glaube, bei uns hat es ja nach 1990 dazu geführt, dass wir einfach glaubten, der Frieden ist ausgebrochen und Streitkräfte braucht man eigentlich nicht mehr. Und wenn es dann Streitkräfte, so eine reine Hilfstruppe des Auswärtigen Amtes, wenn das Auswärtige Amt meint, zum Political Capital gehört es, irgendwo Soldaten hinzuschicken, dann schicken wir die halt dahin. Und dann machen die halt irgendwas. Am besten gar nichts, Hauptsache die sind da. So.
Repräsentieren.
Dann haben wir außenpolitisch schon Erfolg. Und das führte dazu, dass die Bundeswehr wie in einer Streubüchse von Mali bis an den Hindukusch verteilt war. Und die fragten die Bundeswehrsoldaten, aber welchen militärischen Effekt wollt ihr denn überhaupt erzielen? Dass man durchaus Soldaten wohin schicken kann, um einen politischen Effekt zu erzielen, ist ja klar, aber dass es irgendwie Grenzen haben muss, ging völlig verloren. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall von Clausewitz lernen, dass wir sagen, einen politischen Zweck definieren müssen. Und dann müssen wir sehen, mit welchen Mitteln wollen wir diesen Zweck eigentlich erreichen. Und das muss man jetzt eben ganz klar machen. Was wollen wir mit unserem Militär, also was wollen wir politisch erreichen? Wir wollen, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Wir wollen, dass wir die Souveränität der NATO erhalten bleibt. Wir wollen nicht erpressbar werden gegenüber Russland. Also welche militärischen Mittel brauche ich dafür? So, und wie setze ich das um? Und ich glaube, da ist ein großes Disconnect. Politik kann Streitkräfte unglaublich gut verwalten, aber sie können nicht führen. Das haben Politiker eigentlich nie gelernt, wirklich zu führen. Ihr müsst das umsetzen. Ihr müsst nicht, also jetzt, ja, wir wollen die stärkste konventionelle Armee Europas werden, hat der Bundeskanzler dreimal gesagt. Ja, aber wie? Wofür?
Das Warum sind magische wollen wir das? Sprüche, ja, aber gut, dafür ist er ja
für sein... erreichen. Und da können wir, glaube ich, von Militärstrategie und ihrer Umsetzung durchaus lernen. Wobei man auch sagen muss, Clausewitz hat dieses große, wichtige theoretische Werk geschaffen, aber die deutschen Militärs haben danach natürlich seltenst gehandelt.
Wollte ich gerade sagen, also lief jetzt auch nicht alles so wunderbar. Nee.
Und deswegen sehen wir ja, dass die Friktion daraus kommt in diesen Umsetzungen.
In den Umsetzungen.
Und da müssen wir einfach besser werden.
Wie organisiert jetzt mal, vielleicht mal losgelöst von der aktuellen Bundeswehr, ganz grundsätzlich gesprochen, wie organisiert man Entscheidungen? Weil du hast ja auf der einen Seite, meine Fantasie geht dahin, dass es sehr hierarchisch, sehr top-down zugeht im Militär. Und gleichzeitig hast du aber die Situation, die Notwendigkeit, dass du im Kampf ja autonom entscheiden musst. Letzten Endes als Soldat. Ja. Wie wird das organisiert? Weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den wir ja 1:1 übersetzen können.
Also die deutsche Militärkultur ist eigentlich... viel weniger hierarchisch als die amerikanische oder sowjetische. Und das kommt aus dem 19. Jahrhundert, dass Moltke, der Ältere, der Generalstabschef der Einigungskriege, auch an Clausewitz gelesen hatte und sagte, wie muss ich eigentlich führen in seinen Zeiten? Und die Idee der Preußen ist, das kommt von Clausewitz, dass der Krieg nicht planbar ist. Dass die Friktion des Krieges, der Nebel des Krieges verhindert, dass nach dem ersten Schuss was planbar ist, weil man
ist komplex.
Die Friktion nicht voraussehen kann. Und das führt dazu, dass sie sagen, der Offizier muss gebildet sein. Wir müssen den gebildeten Offizier, der in einer besonderen Lage entscheiden kann, der autonom entscheiden kann, der auch die höhere Ebene mitdenken kann, der weiß, was Politik will, was die militärische Leitung will und der deswegen in seinem kleinen Bereich die richtige Entscheidung treffen kann. Deswegen führen die Preußen, ich glaube 1844, schon die Primarreife, also Abitur, als Voraussetzung für den Offiziersberuf ein und damit wird das preußische Offizierkorps Teil einer Bildungselite, weil wer macht schon im 19. Jahrhundert Abitur? Nur ganz, ganz wenige. Und diese Idee des Generalstabsdenkens, die in Deutschland entwickelt worden ist, dass man also dezentral führt, hohe Verantwortung an die unteren Ebenen, aber dass von einem Generalstab die generelle Richtung vorgegeben wird, dass die auch unten verstanden wird, da geht es hin. Das wird auch nicht angezweifelt, da geht es hin. Aber wie die Umsetzung erfolgt, ist dezentral, von einem gebildeten Offizierkorps, das zur Initiative neigt. Also nicht zum Grübeln, nicht zum Absichern, sondern eine Entscheidung treffen ist besser als keine Entscheidung treffen und ein Fehler machen ist besser als keine Entscheidung treffen.
Wir würden von Empowerment sprechen, oder? Die müssen empowered sein.
Das hat auf einer bestimmten Ebene relativ gut funktioniert, auf einer taktischen Ebene. Natürlich haben die Deutschen im Ersten und sowieso im Zweiten Weltkrieg natürlich strategisch versagt und da gab es dann viele Probleme. Aber als Militärkultur geht das noch in die Bundeswehr, in die frühe Bundeswehr rein. Auch wenn es natürlich jetzt eine ganz andere Armee als die Wehrmacht oder die kaiserliche Armee ist. Und das haben wir in Teilen heute noch, aber wir haben es immer mehr verloren, wir sind immer mehr amerikanisiert worden. Es geht heute in der Bundeswehr ganz stark um Verwaltungsprozesse. Das ist eine Prozesslogik. Man darf auf gar keinen Fall Fehler machen, muss sich absichern. Und da nützt natürlich auch Appelle nichts. Dehnt doch eure Handlungsspielräume mehr aus. Nein, das muss natürlich von oben vorgelebt werden und man muss von oben sich die Frage stellen, wie ich diese Prozess- und Verwaltungskultur verändere. Wie verändere ich sie? Ich verändere sie nicht durch Appelle, sondern ich muss, das kommt wieder mein Ansatz vom Anfang, ich muss einerseits die Arbeitslasten reduzieren, die Berichtspflichten, die ganzen Normen, die untergesetzlichen Regelungen, die Mitzeichnungsebenen und ich muss das Personal rausnehmen. Weil wenn ich sage, if you take out the work, but not the people, the work comes back. Ja. Leute suchen sich natürlich Arbeit.
Also das wird natürlich Selbsterhalt, da sind wir wieder.
Also wenn ich 3000 Leute im Verteidigungsministerium habe und wenn ich den allen sage, ja, ihr müsst bestimmte Dinge nicht mehr machen, die suchen sich die Arbeit selbst. So, und deswegen kann ich Innovation, auch die Dezentralisierung. Ich bin seit, keine Ahnung, 88 zum Obergefreiter als Wehrpflichtiger befördert worden, weil mein Kompaniechef das so gesagt hat. Heute wird das alles zentral gemacht. Das ist ein totaler Wahnsinn. Nicht? Also die Personalführung der Bundeswehr halte ich für den totalen Wahnsinn. Mhm. Und da gibt's auch hier kleinere Förmchen dran. Aber das mal zu durchdenken groß. Wie müssen wir eigentlich effiziente Streitkräfte denken? Wie kann eine solche Großorganisation gedacht werden. Da müsste man sich halt mal irgendwann mal nicht nur eine Clausewitz-Kaserne so nähen, sondern man müsste halt irgendwann mal Clausewitz lesen, was ja keiner mehr tut. Ja? Man müsste sich mal irgendwann mal an Scharnhorst erinnern oder an Moltke, was sie ja alle nicht mehr tun, ne? Weil die Bundeswehr letztlich eine intellektuelle Institution geworden ist. Sie ist eine geschichts- und identitätslose Organisation, wenn man das als hart formuliert. Natürlich gibt es Intellektuelle, natürlich gibt es Leute, die sich an Geschichte interessieren, aber letztlich ist diese Institution in eine Verwaltungsprozesslogik gekommen und ist heute die vollendete Karikatur der deutschen Bürokratie. Und okay, was fehlt, ist die Idee und der Glaube, wie kommen wir darauf?
Okay. Also mit anderen Worten, mehr Leadership, weniger Management an der Stelle.
Ja, um Leadership kann nur von oben kommen und es kann von oben eine Idee kommen, wie ich die Kulturen verändere. Und dazu muss ich harte Schnitte machen, ich muss sagen, harte Angriffe machen, ich muss sagen, reduzieren, ich muss nicht nur die Prozesse, ich muss das Personal rausnehmen und die Prozesse neu organisieren, ich muss die Bundeswehr entfesseln. Das sind alles Dinge, die bei erfolgreichen großen Unternehmen, gibt ja auch die Negativbeispiele, wie du zu Recht sagtest, bei erfolgreichen großen Unternehmen gemacht werden. Und wir können sie auch im Staatsdienst tun. Sie wurden auch mal schon gemacht, gibt es genug historische Beispiele. Man muss sich nur trauen und ich muss die richtigen Leute haben, die das durchdenken.
Was ja das zwingend voraussetzt, ist genau das, was du sagst, nämlich eine Strategie, damit dann letzten Endes bis ins letzte Glied autonome Entscheidungen getroffen werden können, braucht es ja die berühmten großen Leitplanken und auch die Vision, wo es hinführt. Und du hast eingangs so gesagt, ja, da wird ja nicht mal der Unterschied zwischen Strategie und Taktik verstanden. Ich bin mir ganz sicher, dass
also, die Militärs verstehen das, aber die Journalisten nicht.
Ja. Die Journalisten nicht. Und ich bin mir ganz sicher, das ist kein Privileg der Journalisten. Also vielleicht klärst du das jetzt nochmal. Es gibt ja auch diesen spannenden Begriff der Auftragstaktik versus ja. Befehlstaktik.
Also ist eigentlich
mach
ganz
doch mal
einfach
ein ganz kurzes Miniseminar, so zwei Minuten.
Ganz einfach. Also bei der Taktik geht es um die unterste Ebene. Das ist sozusagen die Schlacht, die man führt. Bei der operativen Ebene eins drüber ist es der Feldzug, den man führt, und bei der Strategie ist es der Krieg, den man führt. Also wir haben die taktische unterste Ebene ist die Umsetzung, die strategische Ebene ist dann sagen das Militärpolitische, wo auch sagen die wirtschaftliche Dimension reinkommt, und die operative Ebene verbindet Strategie mit Taktik. So, wenn zum Beispiel gesagt wird, die Stadt Pokrowsk ist eine strategisch wichtige Stadt, das wird in den Tagesschau mal gesagt, das ist natürlich totaler Unsinn, weil das würde ja bedeuten, im Wortsinne, der Besitz von Pokrowsk entscheidet über diesen Krieg. Das tut es natürlich nicht. Sie ist sich taktisch wichtig für die taktische Lage. Sie hat vielleicht eine operative Lage sogar, aber ganz gewiss nicht strategisch. Die vielen Journalistenkollegen setzen den Begriff ein, weil sie meinen, strategisch heißt wichtig.
Wichtig, ja, wichtig. Bedeutsam.
Und das sind wir auf der Ebene der Grundschule. Ne? Und da würde ich immer sagen, dann sollte auch der deutsche Journalismus sich versuchen weiterzuentwickeln und nicht auf einem Grundschulebene hängen bleiben.
So, gut. Wo wir schon so schön drin sind, was ist Auftragstaktik?
Auftragstaktik setzt voraus, dass wir ein generelles Ziel definieren, das von der strategischen Ebene definiert wird. Und die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, im Detail, ist dann den unteren Führungsebenen überlassen.
Mhm. So, also genau das, was wir eben beschrieben haben.
Genau, wenn man sich mal die Befehle ansieht, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschrieben worden sind, ganz knapp, es ist ganz knappe Befehle, wenn wir uns das, weil man sagte, die unteren Ebenen kriegen die linke und rechte Grenze, was getan werden muss und wie sie das machen, ist ihnen überlassen. Weil ich kann das von oben gar nicht beurteilen, weil die können das unten sagen viel besser beurteilen. Wenn wir uns heutige Befehle anschauen, auch aus Afghanistan, es ist ein Wust, wo jede Milchkanne vorgeschrieben wird. Und das ist dann eher eine Befehlstaktik, dass man, und das haben wir im sowjetischen Militärsystem so, aber auch im amerikanischen sehr viel, dass der oberste Befehlshaber vorgibt, was genau zu tun ist. Du gehst genau bis zu diesem Punkt und da bleibst du stehen. Egal was passiert, da bleibst du stehen. So, und Moltke hat erkannt, dass in der Friktion des Krieges man gar nicht von oben so genau führen kann, weil man das gar nicht weiß. Weil die
Lage
nicht.
Das sind die Informationen nicht,
oder? Sondern weil ich Vertrauen haben muss in die untere Ebene. Auch wenn die mal Fehler machen. So. Und natürlich gibt es dann so ein bisschen einen Mythos um die Auftragstaktik. Also wenn es gut ging, war es Auftragstaktik. Wenn es schief ging, war es Befehlsverweigerung. Also da kann man das auch unterschiedlich interpretieren. Aber das grundlegende Idee der Auftragstaktik ist Dezentralisierung, viele Entscheidungsbefugnisse auf die unteren Ebenen delegieren, aber die unteren Ebenen müssen erkennen, was die generelle Linie ist.
Bleibt noch als letzter Punkt, deine Zeit ist kostbar und begrenzt, nämlich, und wir haben es im Prinzip schon angesprochen, gesprochen, Umgang mit Ungewissheiten, weil das ist ja diese berühmte Friktion, die du sagst, wir können ja nie vollständige Informationen haben. Mit dem ersten Schuss, mit dem ersten was auch immer, ist ja sofort ein komplexes Feld eröffnet, was ja in jedwede Gegenreaktion wieder münden kann. Was können wir da lernen aus militärhistorischer
Sicht? Die Militärs sagen dann immer, leben in der Lage, weil es dann doch immer ganz anders kommt. Und wenn ich neulich auf einer Exkursion war und natürlich wieder alles anders kommt und die S-Bahn nicht fahren oder die Fähre nicht kommen, dann sage ich, wir leben in der Lage, müssen wir halt eine Alternative uns irgendwie überlegen, weil ich kann das nicht alles genau vorausplanen. Und das setzt ja eine geistige Flexibilität voraus. Es setzt voraus, dass ich den unteren Leuten vertraue, eben eine andere Entscheidung zu treffen als die vorausgesehene. Das setzt voraus, dass sie auch in der Lage sind, diese Entscheidung zu treffen, dass sie entscheidungsfreudig sind, dass sie sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung und dass man sie auch lässt, diese Verantwortung zu übernehmen, um die Gefahr, auch einen Fehler zu machen, zu sagen, ja, aber das Nichthandeln ist eigentlich schlimmer für die gesamte Organisation, als einmal einen Fehler zu machen. Und da sind wir ja sehr stark, also zumindest in der öffentlichen Verwaltung, in einer Absicherungslogik, am besten ist die Logik ist ja am besten nicht zu handeln, nichts zu tun.
Kannst du keinen Fehler machen, ja, so nach dem Motto. Mhm.
Genau. Das ist, glaube ich, für unsere gesamte Gesellschaft und den gesamten Staat schlecht.
Mhm. Wenn du dir eine Veränderung wünschen dürftest zum Ende unseres Gesprächs, was wäre das?
Tja, dass die oberste Politik ihren Worten Taten folgen lässt und dass sie dazu einfach mal die Dinge durchdenkt und nicht nur endlos redet. Ich bin gelangweilt, ich bin müde, ich bin frustriert von diesem endlosen Gequatsche und dieser offensichtlichen intellektuellen Unfähigkeit, Dinge auch mal umzusetzen. Ich weiß, dass die Sachen kompliziert sind. Ich weiß, dass es nicht über Nacht geht. Ich weiß, dass es Prozesse sind. Das muss mir niemand erklären. Aber der Unwille, mal wirklich größer zu denken, die Angst, mal größer zu denken, das muss man nicht abschichten und so, den finde ich wirklich striking. Und es wäre schön, wenn das Kabinett sich mal tief in die Augen schauen würde und wenn sie mal ins Handeln kommen würde.
Wie schön wäre das als Spielfeld für dich, mehr in die Beratung zu gehen, in große Wirtschaftssysteme und zu sagen, was wir vom Militär lernen könnten?
Also, ich bin ja Wissenschaftler, der sich am liebsten in seiner Höhle vergräbt und viele Akten liest. Und davon ist die Wirtschaftsberatung für mich bestimmt nicht das Richtige. Aber ich glaube schon, dass wir zwischen den Disziplinen mehr lernen können. Ich glaube schon, dass wir da versäult sind. Und ich glaube schon auch, dass man in Wirtschaftsseminaren Clausewitz lesen kann und eben die höhere Logik auch auf Wirtschaft übertragen kann. Ich glaube, dass es da viele Parallelen gibt. Und das erkenne ich ja auch. Ich lerne viel von Wirtschaftsleuten jetzt über die Reform von großen Strukturen. Mhm. Also wir sollten da unbedingt mehr miteinander reden.
Ich finde, das ist doch eine wunderbare Überleitung. Die nächste Einladung steht, wann immer du Zeit hast, lieber Sönke. Ich glaube, wir haben gerade mal angefangen, die Parallelen aufzuzeigen. Dein Kalender ist voll. Ich danke dir, dass du da warst. War ein mega spannendes Gespräch.
Sehr
danke
gerne. Dir. Das ist ganz schnell vergangen die Zeit und ich eile jetzt in mein Seminar.
Okay, super, wunderbar. So. Danke Tschüss. Dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war ja ehrlich gesagt nicht gerade sehr beruhigend, was Professor Sönken Einzel hier zum Besten gegeben hat, aber ehrlich, authentisch und vor allen Dingen natürlich auch wahnsinnig fundiert, was er zum Thema Bundeswehr und auch dieses duale Betriebssystem, wie ich es ja mal genannt habe, zum Besten gegeben hat. Ich finde das tatsächlich einen sehr spannenden Gedanken zu überlegen. Wie unterscheidet das eine sich vom anderen? Wo erleben wir vielleicht auch sowas wie duale Betriebssysteme in der Organisationslandschaft? Haben wir sowas wie einen Ernstfall? Haben wir sowas wie ein Betriebssystem für den Frieden? Und auch nochmal der Gedanke zu sagen, ja, unserer Bundeswehr fehlt quasi der Markt. Der Markt ist der Krieg. Eine ziemlich schräge Betrachtung und leider ja dann doch wieder von aktueller Gültigkeit. Und ich denke da noch mal ein bisschen drüber nach, was wir aus dieser Welt in die Organisationslehre direkt übertragen können. Und ihr wisst, mir machen solche Ausflüge Spaß in andere Branchen, in andere Bezüge, Kontexte, weil ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel davon lernen können. Also ich hoffe, euch geht's genauso. Hinterlasst mir gern, ihr wisst schon, was jetzt kommt, die 5 Sterne. Und vor allen Dingen, ihr glaubt nicht, wie viel es bringt, wenn ihr bei Spotify einen Kommentar dalasst. Und diejenigen, die das tun, werden auch merken, ich antworte in der Regel auch sofort darauf und nehme die Dinge, die ihr mir schreibt, wo auch immer, sehr zu Herzen. Also, bleibt mir gewogen. Ihr könnt nächste Woche allerspätestens wieder eine neue Folge hören, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.